Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Camp Mount, das jenseits jeglicher Zivilisation lag, zu fahren. Der Regen, der auf die Frontscheibe des Wagens prasselte, klang wie die Salven eines Maschinengewehrs. Und trotz des Mistwetters fuhr Robin die schmale Straße, die sich durch die Wälder wand, entlang, als nehme sie an einem Wettrennen teil. Wenn ich zu ängstlich war, war sie zu mutig. Das Wort Vorsicht kam in ihrem Sprachgebrauch so gut wie nicht vor. Ich wischte mit der Handfläche über das beschlagene Glas. Das Wasser auf der Scheibe war eiskalt. Mein Blick huschte zur Temperaturanzeige. Die Außentemperatur war angeblich auf 0 Grad gefallen. Das Ding musste defekt sein, obwohl der Wagen funkelnagelneu war. Robins Dad hatte ihn ihr im letzten Monat zu ihrem 17. Geburtstag geschenkt und sie hatte darauf bestanden, dass wir allein ins Sommercamp fuhren. Sonst hatte das ein Chauffeur erledigt und dabei hatte ich mich deutlich wohler gefühlt. Ich konnte nur hoffen, dass wenigstens das Navi funktionierte. Kälte kroch jetzt durch die Lüftungsschlitze ins Auto. Gänsehaut überzog meine Arme und Robin hantierte an den Armaturen herum. Gerade als es mir fast gelungen war, mir einzureden, dass das schaurige Heulen nur Einbildung gewesen war, erklang es wieder. Noch näher diesmal und noch unheimlicher stieg es in die purpurfarbenen Wolken, die von einem Blitz zerrissen wurden. Die Angst packte mich mit ihren Krallen und meine Lunge schrumpfte auf Erbsengröße. Auf den Blitz folgte ein mächtiger Donner. Ich schnappte wie ein Fisch auf dem Trockenen nach Luft. Eine Silhouette zeichnete sich in der Dunkelheit ab und ich erhaschte einen Blick auf einen jungen Mann. Unbeeindruckt von dem Unwetter stand er reglos am Straßenrand und reckte sein Gesicht in den Himmel. Obwohl er von Nässe triefte, schien ihm der Regen nichts auszumachen. Im Gegenteil, offenbar genoss er das Chaos. Ich hoffte, er war nicht derjenige, der so geheult hatte. Aber Werwölfe waren noch unwahrscheinlicher als echte Wölfe, oder? Der Wind zerrte an seinen Klamotten und sein schneeweißes Haar und seine helle Haut hoben sich von der Dunkelheit ab. Wie in Zeitlupe glitt unser Auto an ihm vorbei. Andächtig stand er dort und ließ den Regen über sein Gesicht laufen. Er neigte träge den Kopf und öffnete die Augen. Rote Rubine funkelten mich an. Seine Blicke machten den Blitzen am Himmel Konkurrenz und die Härchen auf meinen Unterarm richteten sich auf. Ich hatte noch nie einen menschlichen Albino gesehen. Seine Lippen verzogen sich zu einem schmalen Strich. Ich riss den Blick von ihm los und die Dunkelheit hinter uns verschluckte ihn so gründlich, dass nicht mal mehr ein Schemen zu erkennen war. »Hast du den gesehen?«, fragte ich Robin. »Er muss verrückt sein.« Robin nahm den Blick nicht von der Straße. »Wovon redest du?« »Da stand ein Albino am Straßenrand.« Meine Stimme überschlug sich fast. Da stand niemand. Verärgert schüttelte sie den Kopf. Das hast du dir nur eingebildet. Mach mich nicht wahnsinnig. Der Regen nervt schon genug. Nicht ausflippen, befahl ich mir. Selbst wenn es hier Wölfe gab, griffen diese bestimmt keine Menschen an. Und niemand hielt sich bei dem Wetter freiwillig draußen auf. Der Typ war nur ein Produkt meiner Fantasie gewesen. Anders war das nicht zu erklären. Meine überreizten Nerven hatten mir einen Streich gespielt. Ich schwieg, um Robin nicht noch nervöser zu machen. Wieder ertönte ein ohrenbetäubendes Krachen. Es war kein Donner. Im Licht der Autoscheinwerfer sah ich, wie ein Baum auf die Straße stürzte. Robin trat auf die Bremsen und kreischte gleichzeitig meinen Namen. »Ihr Jazz!« hallte mir in den Ohren, als der Wagen zu schlingern begann und auf das Ungetüm zurutschte, das uns mit seinen krakenartigen Ästen den Weg versperrte. Robin schlug die Hände vors Gesicht und überließ das Auto damit sich selbst. Ich wollte nach dem Lenkrad greifen, als mein Körper nach vorn geschleudert wurde. Der Sicherheitsgurt schnitt mir in die Brust und vor Schmerz stöhnte ich auf. Alles um mich herum drehte sich in atemberaubender Geschwindigkeit. Mein Kopf knallte auf etwas Hartes. Es fühlte sich an, als würde er in 2 Hälften gespalten. Glassplitter rieselten auf mein Gesicht und meine nackten Arme. Ein metallisches Kreischen ertönte, das meinen Körper sprengen wollte. Der Gurt löste sich unter der Wucht des Aufpralls. Ich versuchte, mich irgendwo festzuhalten, aber meine Hände griffen ins Leere. Ein Knacken ertönte und die Knochen meiner Beine brachen. Es müsste wehtun, dachte ich, und spürte gar nichts. Angst flutete meinen Kopf. Thanatophobie, Furcht vor dem Tod. Eine meiner zahlreichen Ängste. Wurde sie Wirklichkeit? Starb ich gerade? Einfach so, ohne Vorwarnung? Da war kein helles Licht, kein langer Tunnel. Alles in mir rebellierte. Es gab zu viel, was ich noch tun wollte. Zu vieles, um was ich mich kümmern musste. Meine kleine Schwester brauchte mich. Mom konnte allein nicht für sie sorgen. Ich hatte noch nicht mal richtig geküsst. Doch jetzt war es dafür womöglich zu spät. Die Welt um mich herum explodierte, ich flog durch die Luft und Dunkelheit umfing mich. Und Stille. Endlose Stille. Ich schwebte. Alles war ganz leicht. Ich trieb auf einem unendlichen Ozean dahin. Das war schön und friedlich. Neben meinem Ohr ertönte ein Knorren.
Ja, ganz herzlichen Dank, Mara Wulf, für diesen allererste Lesepassage. Ja, ich glaube, eine Frage, die man allen Schriftstellern stellt, wie sind Sie auf die Idee gekommen für das neue Buch? Wir haben ja einen sehr, sehr engen Kontakt zu Ihren Fans. Also nicht nur hier auf der Leipziger Messe sind Sie auch schon einige Tage, sondern auch über Chats und so weiter im Internet. Haben die Sie beeinflusst vielleicht auch bei dem Buch? Oder?
Also für die Ideenfindung nicht. Die Ideen kommen schon so einfach zu mir. Also meistens beim Autofahren, wenn ich ehrlich bin. Ich sitze im Auto, fahre so vor mir her. Und dann habe ich eine Idee zu einer Geschichte. In dem Fall halt eben war es griechische Mythologie. Während der Arbeit zu einem Buch, da ist es schon so, dass ich mich ganz häufig mit meinen Lesern austausche. Was hier allerdings ein bisschen schwierig war, weil es ja niemand wusste, dass ich es schreibe. Und da habe ich nur ganz am Anfang, habe ich mal gefragt bei Facebook, wie meine Leser sich so griechische Götter vorstellen. Und dann bekam ich ganz viele Bilder gepostet. Und da habe ich dann schon geguckt, dass meine Götter, wenn ich die so beschrieben habe, optisch so ein bisschen irgendwelchen Stars und Sternchen ähnlich sehen.
Das heißt also, Sie haben auch immer so ein Notizbuch dabei und an jeder roten Ampel dann, wenn Sie eine Idee haben, schreiben Sie die quasi dann auch ins Buch.
Mit Schreiben ist das so eine Sache, weil man meine Handschrift so schlecht lesen kann, also ich jedenfalls, dass ich ungefähr nach 5 Minuten schon nicht mehr weiß, was ich da geschrieben habe. Ich diktiere das dann in mein Handy.
Genau. Erzählen Sie doch noch mal so ein bisschen weiter. Götterfunke, liebe mich nicht. Wer darf denn wen nicht lieben?
Ja, es geht ja um, also die Hauptperson ist Prometheus. Ist ja eigentlich kein Gott, ist ein Titan. Aber da das in diesem Götteruniversum sozusagen ein fließender Übergang ist, weil im Grunde Zeus ja auch ein Titansohn ist, der sich dann nur zur Abgrenzung im Grunde selbst als Gott betitelt hat, ist das so ein bisschen egal in der Geschichte. Also es geht um Prometheus. Ich weiß nicht, ich frage jetzt mal, wer kennt die Ballade von Goethe, Prometheus, bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst? Ja, früher hatten wir das noch in der Schule. kann man mal nachlesen im Internet. Meine Lieblingsballade. Und das war sicherlich ein Punkt, der mich inspiriert hat, weil dieser Konflikt natürlich zwischen Prometheus und Zeus, Prometheus, der von Zeus an den Felsen im Kaukasus geschmiedet wird und dem jede Nacht oder jeden Tag die Leber ausgehackt wird, die dann wieder nachwächst und der sozusagen nur sich befreien kann davon, wenn sich jemand opfert und an seiner Stelle diesen Platz einnimmt und sich an den Felsen schmieden lässt. Finde ich, ist eine ganz, ganz interessante Figur und ich habe mich dann halt eben gefragt, okay, um diesen Konflikt auf die Spitze zu treiben, was wäre denn, wenn Prometheus sozusagen jetzt kein Titan-Gott mehr sein wollte, sondern wenn er von Zeus verlangen würde, dass er ihm seine Sterblichkeit gibt. Ist ja nicht so weit hergeholt, dass auch ein Gott einfach mal sagt, okay, ich habe jetzt genug von der Unsterblichkeit. Und in Götterfunke ist es dann halt eben so, dass Zeus ihm eine Aufgabe stellt. Und zwar muss er ein Mädchen finden, ein menschliches Mädchen, das ihm widersteht. Nur ist es ja so in der griechischen Mythologie, dass Prometheus den Menschen tatsächlich geschaffen hat. Also er hat den ersten Menschen aus Ton geformt. Athene hat diesem Menschen Leben eingehaucht. Er hat also eine extrem enge Verbindung zu seiner eigenen Schöpfung. Und soll jetzt dieses Mädchen finden und jede Frau kann sich wahrscheinlich vorstellen, dass es nicht so einfach ist, einem Gott zu widerstehen. Und das ist die Aufgabe hier halt eben, die er lösen muss. Wie findet er dieses Mädchen, das sich nicht in ihn verliebt, ohne dass er natürlich jetzt extrem doof zu ihr sein darf. Also das darf er nicht, er muss schon versuchen, sie zu erobern. Und sie muss trotzdem sagen Nein. Und er darf alle 100 Jahre auf die Erde kommen. Und hat dann in diesem Zyklus 3 Versuche. Jeder Versuch darf 6 Wochen gehen. Er wird begleitet jedes Mal von anderen Göttern in diesem Zyklus sozusagen von Athene, von Apoll, von Zeus und von Hera. Und die das sozusagen ein bisschen bewachen oder beobachten, was er da so macht. Und er muss dann diese Mädchen, ich sag's jetzt mal so, anmachen. Und Athene wählt zum Schluss dann die aus, um die er sich besonders bemühen muss. Und wenn die ihm widersteht, würde er sozusagen die Unsterblichkeit bekommen. Ist noch nie passiert in den ganzen Hunderten von Jahren, die er das schon versucht. Und jetzt trifft er halt eben auf Jess. Das ist jetzt sozusagen der Einstieg in die Geschichte, dieser Unfall. Und ja, das ist der Einstieg.
Genau. Und die Jess, so ganz am Anfang findet sie ihn ja auch, na, sie ist so ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Also sie findet ihn schon irgendwie toll, aber auch so ein bisschen arrogant. Aber dann knistert es doch
dann
ganz
knistert
schön.
Es, genau, ne? Dann knistert sagen. Es, weil sie natürlich relativ schnell merkt, ich will jetzt auch nicht zu stark vorgreifen, sie merkt relativ schnell, dass mit ihm natürlich etwas nicht stimmt, weil nach diesem Unfall ist Jess eigentlich tot und wird aber von den Göttern ins Leben zurückgeholt. Und eigentlich darf sie sich daran nicht erinnern. Also wir Menschen vergessen die Begegnung mit den Göttern. Kann uns also schon mal allen passiert sein, aber wir haben das dann eben entsprechend vergessen. Aber Jess hat es halt eben nicht vergessen und darum wird ihr ganz schnell klar, dass ihr irgendwas nicht stimmt. Und auch die Götter merken natürlich, dass das komisch ist, dass sie sich an die ganzen Sachen erinnern kann. Und dann taucht halt eben dieser Antagonist, das ist dieser Albino, der hier in der Einstiegsszene schon eine Rolle spielt, wieder auf. Und dann spitzt sich die ganze Situation halt eben zu.
Ja, wir Leser haben ja im Buch auch immer noch so einen kleinen Wissensvorsprung. Sie haben ja noch so ein ganz witziges Element mit Hermes, dem Götterboten, eingebaut. Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
Das war tatsächlich die Idee von einer Kollegin von mir. Okay. Ich hatte hier ein bisschen das Problem, dass dieses Buch in einer Ich-Perspektive geschrieben ist und dass ich jetzt mehr überlegen musste, okay, woher weiß der Leser jetzt eigentlich, worum es in der Geschichte geht? Weil normalerweise ein Buch in einer Ich-Perspektive begleiten wir die Figur ja und wissen genau immer nur das, was sie auch weiß. Also sie kann mal ein Gespräch belauschen von Dritten oder sie kann mal was träumen, das sind ja so Möglichkeiten. Aber die Story war jetzt hier eigentlich ein bisschen zu kompliziert, als dass man es dabei belassen konnte. Und dann habe ich hin und her überlegt und dann sagte mir eine Kollegin, Mensch, mach doch da immer vor jedem Kapitel so einen kleinen Einschub und da erklärst du nochmal was. Und dann habe ich halt eben auch überlegt, wie kann man das machen, irgendwelche Chroniken vielleicht. Und dann dachte ich, ja, Hermes, der Götterbote, der ja sowieso immer so ein bisschen unterwegs ist und so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen. Und der ist sozusagen jetzt hier der Reporter der Götterwelt und kommentiert es immer so ein bisschen und hinterfragt das auch so ein bisschen. Und darum kann man das jetzt so besser verstehen, was eigentlich der Jess passiert und auch was sozusagen die Stellung der Götter in dieser ganzen Sache ist. Ohne dem wäre es ein bisschen kompliziert geworden. Dann hätte ich es in der dritten Person schreiben müssen, dass man sozusagen aus allen Perspektiven das beleuchtet. Und ich finde es aber in der Ich-Perspektive kann man sich schöner mit der Hauptfigur einfach identifizieren und dann funktioniert die Geschichte runder.
Ja, gibt es Fragen aus dem Publikum? Jetzt ist die einmalige Gelegenheit, Mara Wolf zu befragen zum Buch, zum Schreiben. Dann gucke ich mal, ob ich jetzt ein Mikrofon bekomme und dann springe ich mal hin. Ja.
Doch, sie will eins, mit dem sie rumgehen kann. Da ist eins.
Dann... Ist das schon, jetzt ist es an, genau. Ich glaube, hier war die erste Frage, ne?
Ich möchte nur wissen, auf wie viele Bände ist das denn angelegt, weil ich da sehe Band 1.
Das ist eine Trilogie. Das erste ist halt eben Liebe mich nicht, das zweite Hasse mich nicht und das dritte Verlasse mich nicht. Ansonsten ist es der Haupttitel eben Götterfunke.
Und der zweite Band kommt im Herbst?
Im Herbst, 25.09.
dieses Jahres, genau. Ist noch irgendwo eine Frage dort hinten?
Das so? Ich habe mal eine Frage, wie ist das, wenn man vorher Selbstpublishing gemacht hat und jetzt mit dem Verlag arbeitet? Das ist doch bestimmt eine ganz andere Welt, oder?
Naja, das Buch schreibe ich ja immer noch selbst, also ja, das ist schon immer noch gleich. Ich arbeite natürlich jetzt mit deutlich mehr Menschen zusammen, es ist nicht mehr ganz so einsam. Ich hatte natürlich vorher auch schon meine Coverdesignerin, Lektoren, Korrektoren und so weiter und so fort. Aber klar, ich habe ganz viele Entscheidungen selbst getroffen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Jetzt stimmt man sich mehr ab, jetzt profitiert man voneinander, befruchtet sich da in der Arbeit im besten Falle. Und ja, ich wollte ja natürlich auch von der Verlagserfahrung profitieren, genauso wie der Verlag sicherlich bei der einen oder anderen Sache von meinem Wissensvorsprung profitieren kann. Und da muss man sich ein bisschen zusammenrütteln und ein bisschen gucken, wo man da so Schnittpunkte auch findet, was man zusammen bespricht. Und es funktioniert sehr gut, muss ich sagen.
Und wir sind natürlich sehr froh, dass Mara Wolf bei uns veröffentlicht.
Ja. Ne? Das war auch so schön. Ich war bei Dressler beim Erstgespräch und dann standen da so kleine Muffins und da war von meiner ersten Trilogie da so ein kleines, das Cover als, ich weiß nicht, wie das heißt, auf so Cupcakes und Fondant heißt das, glaube ich, war da so drauf. Es war gleich super.
Gibt es noch eine Frage? Irgendjemand? Wahrscheinlich beantworten
ich rede ständig
Fragen
darum.
Fragen und reden
gibt's keine
ständig.
Fragen.
Ja, dann würde ich sagen, Sie lesen einfach noch ein kleines Appetithäppchen.
Ich lese einfach noch was, ja. Ich lese noch eine Szene, wo die Jess mit Prometheus, also Prometheus heißt in dem Buch nicht Prometheus, sondern er heißt Caden, hat sich also einen menschlichen Namen gegeben. Und eine von diesen Begegnungsszenen zwischen den beiden, da knistert es nicht nur, da die geraten auch ziemlich oft aneinander, weil sie natürlich schon irgendwie in ihn verliebt ist, aber er das nicht so unbedingt immer zu jeder Zeit erwidert. Jedenfalls nicht so, wie sie sich das vorstellt. Lia hatte versprochen, nach dem Kickbox-Training auf mich zu warten. Heute war es noch heißer und drückender als in den vergangenen Tagen. Und ich war froh, als ich das Training endlich hinter mir hatte. Den Rest des Tages würde ich faulenzen, am Pool liegen und Eis in mich hineinstopfen. Dabei mochte ich das Training wirklich. Der Trainer war gut und ich hatte in den paar Tagen schon ein paar neue interessante Techniken gelernt. Josh hatte mich vor einem Jahr, kurz nachdem meine Welt ein zweites Mal ins Wanken geraten war, in einem Kampfsportstudio angemeldet. Damals hatten wir unser Anwesen aufgeben und in ein kleineres Haus ziehen müssen. Solange wir in unserer vertrauten Umgebung hatten bleiben können, war der Verrat meines Vaters gar nicht so real gewesen. Jedenfalls nicht für mich. Okay, wir hatten kein Geld mehr im Überfluss und meine Mutter war immer mehr in ihre eigene Welt abgedriftet. Aber wenigstens hatten die äußeren Umstände noch gestimmt. Bis die Gerichtsvollzieher vor der Tür standen. Sie hatten uns genau 3 Tage gegeben, um zu verschwinden und um uns eine neue Bleibe zu suchen. Josh war der Meinung gewesen, dass ich etwas brauchte, um meine Wut auf meinen Vater loszuwerden. Vielleicht zur Erklärung, Josh ist ihr bester Freund. Sie ist also mit ihrer besten Freundin, der Robin, in dieses Camp gefahren. Die Robin hat einen festen Freund, das ist der Cameron. Und Josh ist ihr bester Freund sozusagen. Um den geht es jetzt hier ein bisschen. Obwohl ich mir wirklich Mühe gegeben hatte, mir nichts anmerken zu lassen, ihn hatte ich damit nicht täuschen können. Außerdem hatte er argumentiert, dass ich mit Fechten, der einzigen Verteidigungstechnik, die ich bis dahin beherrschte, auf der Straße nicht viel anfangen konnte. Er fand, ein Mädchen müsse sich wehren können. Ich war froh, dass es auch im Camp Kickboxkurse gab. Hier konnte ich den Sandsack fast noch mehr gebrauchen als zu Hause. Und schuld daran war nur eine einzige Person. Sie hatte grüne Augen und dunkelblondes Haar. Eilig stopfte ich nach der Trainingseinheit meine Sachen in die Tasche, winkte Josh zu und lief aus der Halle. Die frische Luft tat nach dem Mief richtig gut. Erschöpft wischte ich mir den Schweiß von der Stirn. Von Lia war noch nichts zu sehen. Ich beschloss, ihr eine Nachricht zu schicken, dass ich schon duschen gehen würde. Sie konnte mich schließlich auch in der Lodge abholen. Mein Handy hatte sich zwischen meinen Sportklamotten versteckt. Während ich mich auf dem Rückweg machte, kramte ich in meiner Tasche und wurde unsanft gestoppt, als ich gegen eine Wand knallte. Mist! Fluchend massierte ich mir den Kopf. Hast du dir wehgetan? Fragte die Wand. Der hatte mir gerade noch gefehlt. Ich schüttelte den Kopf und hoffte, dass Caden weitergehen würde. Leider tat er mir diesen Gefallen nicht. Hast du dir eine Metallplatte auf die Brust genagelt? Stellte ich entnervt eine Gegenfrage. Als Antwort erntete ich nur Cadens vertrautes Lachen. Ich saugte den Klang auf wie einen Verdorstener einen Schluck Wasser. Zeig mal her. Vorsichtig nahm er meine Hand von der Stirn, hob meinen Kopf ein wenig an und rieb über die Stelle. Autsch! Ich würde ihn nicht ansehen. Seine Berührung verursachte auch so Chaos genug in meinem Körper. Es war zum Verrücktwerden. Er sollte damit aufhören. Entschlossen presste ich meine Augen zusammen. Bitte streichel noch mal über die Stelle, sagte gleichzeitig eine Stimme in meinem Kopf. Bei mir war wirklich Hopfen und Malz verloren. Du solltest einen Kühlakku drauflegen, ließ Caden sich vernehmen. Super Tipp. Ich nickte. Noch einmal strich er über die Stelle an meiner Stirn. Nur sanfter, sodass ich fast nichts spürte. Seine andere Hand in meinem Nacken spürte ich dafür umso mehr. Was tat er da eigentlich? Er konnte nicht einfach so daherkommen und mich so anfassen. Willst du deine Augen nicht aufmachen? Ich schüttelte den Kopf. So findest du nie zu deiner Lodge zurück. Und wenn du es versuchst, könntest du dich tatsächlich ernsthaft verletzen. Hier stehen ziemlich viele Bäume. Es sei denn, du veranstaltest irgendein Experiment oder so. Dann will ich dich nicht aufhalten. Sobald du mich loslässt und verschwunden bist, mache ich die Augen auf. Versprochen. Warum möchtest du mich nicht ansehen? Seine Finger streichelten die Haut unter meinem Haar. Es fühlte sich so gut an, dass ich am liebsten geschnurrt hätte. Ich hab was ins Auge bekommen, improvisierte ich. Ich konnte schlecht zugeben, dass ich gerade dahin schmolz und dass ich ihn nicht ansehen konnte, weil seine grünen Augen mich immer völlig durcheinander brachten. Dummerweise wusste er das vermutlich längst. Kein Wunder, dass er Mädchen wie Melissa und Robin, die nicht so durchschaubar waren wie ich, spannender fand. Dann ist es wahrscheinlich besser, wenn du sie zulässt. Bildete ich mir das nur ein oder zog er mich wirklich näher an sich heran? Ich spürte seinen Atem auf meiner Wange. Jazz? Sagte Lia keuchend, als sie unvermittelt neben uns auftauchte. Sie hatte ich für einen Moment tatsächlich vergessen. Caden ließ mich los und trat einen Schritt zurück. Plötzlich hörte ich wieder das Rascheln der Bäume und das Zwitschern der Vögel. Gerade noch war es mir vorgekommen, als wären wir beide allein auf der Welt. Das war nicht normal. Hey Caden, begrüßte Lia nun noch ihn. Hast du Training? Ich nahm an, dass er nickte, denn er griff nach der Tasche, die auf dem Boden stand. Und ich bin spät dran. Er ging an mir vorbei und für eine Sekunde berührten sich unsere Hände. Dann hörte ich nur noch das Knacken der trockenen Kiefernadeln unter seinen Füßen. Lia musterte mich neugierig, aber ich zuckte nur mit den Schultern. Jazz, erklang da Cadens Stimme. Automatisch drehte ich mich um und sah ihn an. Er grinste und in seinen grünen Augen glitzerte es amüsiert. Vergiss den Kühlakku nicht. Du hast dir an etwas ziemlich Harten den Kopf gestoßen. Damit ist nicht zu spaßen. Er grinste und... Ah nee, das hatte ich schon. Blödmann, ich funkelte ihn wütend an. Das habe ich gehört. Er drehte sich weg und ging pfeifend davon. Das solltest du auch, rief ich ihm hinterher. Gegen meinen Willen musste ich lachen. Gibt es da etwas, was du mir erzählen möchtest? Ich dachte, du kannst ihn nicht mehr leiden. Lia hatte mich durchschaut. Ich trank einen großen Schluck Wasser aus meiner Wasserflasche, während ich überlegte, was ich sagen sollte. Du bist spät dran. Das sollte kein Vorwurf sein, aber wenn sie pünktlich gewesen wäre, wäre mir diese Situation erspart geblieben. Vorsichtig berührte ich die Stelle in meinem Nacken, wo seine Finger gelegen hatten. Ich spürte sie immer noch auf meiner Haut.
Also man merkt schon, Jess kommt schon ganz schön ins Wanken. Ne? Es ist ziemlich schwer, ihm ja. zu widerstehen. Genau. Ja, ganz herzlichen Dank, Mara Wulff, für diese tolle Lesung.
Dankeschön fürs Kommen.
Ja, das Buch ist hier in der Messebuchhandlung auch schon ausverkauft, wie wir eben gehört haben. Also wer es heute erwerben möchte, hat jetzt am Bücherstand hier an der Seite vom Lesetreff wirklich die letzte Chance. Da sind noch Bücher.
Also, und da signiere ich dann auch,
wer mag. Und Mara Wulff wird jetzt hier hingehen. Genau, und die Bücher signieren. Und die ersten laufen auch schon los. Ja. Ich komme. Wie spät ist es denn?
Hallo, herzlich willkommen auf der Leipziger Buchmesse. Ich freue mich, dass ihr alle so zahlreich da seid. Und ich freue mich, die Lesung von Ava Reed anzukündigen. Sie liest heute aus Wir fliegen, wenn wir fallen. Das ist unser absolutes Herzensbuch in dieser Saison. Und deswegen freue ich mich auf die Lesung. Wir haben oft überlegt in dem Buch auch, was ist eigentlich euer Wunsch ans Leben? Wäre das nochmal auf eine Weltreise zu gehen, eine andere Sprache zu lernen oder eben hier auf der Leipziger Buchmesse mal aus dem eigenen Buch vorzulesen? Für Ava erfüllt sich heute dieser Wunsch und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit.
Dankeschön. Ja, hallo. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Ich bin hier etwas einsam und habe hier nicht so eine schöne Moderation wie die Mara vor mir. Aber die Sandra hat das toll gemacht eben. Ich lese euch heute aus meinem Buch Wir fliegen, wenn wir fallen vor. So sieht das Schmuckstück aus ohne den Einband. Und ja, dieses Buch ist auch ein Herzensbuch von mir. Es ist für Jugendliche gedacht, eigentlich zwischen 12 und 15 Jahren. Aber ich glaube, das, was ich versuche damit zu erzählen, das, ja, das kann man auch noch später irgendwie für sich, ja, sich zu Herzen nehmen und verinnerlichen. In dem Buch geht es um Yara und Noelle, und die eigentlich unterschiedlicher nicht sein könnten und sich doch ähnlicher sind, als sie denken. Sie haben eine große Gemeinsamkeit, und das ist Phil. Phil ist ein älterer Herr, der in seinen letzten Jahren erblindet ist und jetzt im Altersheim in Hamburg sein Dasein fristet. Phil ist der Großvater von Noelle, und Yara musste vor etwas weniger als einem Jahr nach Hamburg ziehen zu ihrer Tante Emma und hat dort zufällig Phil getroffen und geht seitdem jeden Tag dorthin, um ihm etwas vorzulesen, weil er das selber nicht mehr kann. Yara und Noelle kennen sich nicht. Sie laufen sich 2-3 Mal kurz über den Weg. Yara, das Lesemädchen, ist eigentlich sehr still und melancholisch, aber nicht auf den Mund gefallen. Und Noelle ist eigentlich so ein kleiner Idiot. Also nicht im Sinne von dumm, sondern er findet nie die richtigen Worte für das, was er sagen möchte. Er ist kein Bad Boy oder sowas. Er ist einfach sehr ungestüm und möchte sich lieber von anderen fernhalten, weil er denkt, er tut den anderen nicht gut und sieht sich selber auch nicht so als Teamplayer. Die ganze Geschichte dreht sich um Herzenswünsche, und ich möchte euch jetzt erstmal das erste Kapitel aus dem Buch vorlesen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.